Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Das Auto, das eigene Auto. In der Diskussion über die Energiewende geht es viel darum, die Mobilität der Zukunft. Und wenn man da vorankommen will in dieser Debatte, dann lohnt es sich, hierauf genauer zu schauen. Dass das Auto viel, viel mehr ist als nur ein Transportmittel. Es hat in seiner inzwischen über 130-jährigen Geschichte unser Leben entscheidend geprägt. Vielleicht lässt sich sogar sagen, vor allem wir Deutsche haben da eine hochemotionale Beziehung entwickelt. Und wenn man sich die anschaut, wird klar, warum eine Trennung oder eine andere Nutzung vielen so schwer fällt. Andrea und Justin Westhoff haben genau das gemacht. Eine Viertelstunde Kulturgeschichte über eine oft ziemlich innige Verbundenheit.
Der Berliner Andreas Kessler, liebevoll Autopapst genannt, ist ein vielgefragter Ratgeber in Presse, Radio und TV. Geboren, als Isetta, Gorgo und Co. langsam in die deutschen Familien aufgenommen wurden, später Schrauber mit eigener Werkstatt, wo heute seine gesammelten Schätze stehen, auf jeden Fall autoverliebt vom ersten Fahrzeug an.
Das war ein Käfer natürlich, VW Käfer, und zwar ein absoluter Schrotthaufen, der damals auf dem Gelände so, naja, Leuten, die keinen Führerschein hatten, einfach zur Verfügung stand. Und da konnte man dann durch die Ruinenberge hämmern. Also das war teilweise fast wie eine Steilkurve. Und ich war vielleicht 15 und das war eben mein erstes Auto, in dem ich gefahren bin.
Keine Entfernung ist ihm zu weit. Kein Berg zu steil. Keine Kurve zu scharf. Keine Straße zu glatt.
Der Schlüssel zu ihrem Glück.
Übrigens, es gibt keine Statistik, aber für viele Jugendliche in den 60er und 70er Jahren dürfte das erste Auto auch Ort der ersten körperlichen Liebeserfahrung gewesen sein.
Das Auto als Liebes- oder Ehebeziehung zu interpretieren, trägt, glaube ich, ziemlich weit.
Sagt Professor Kurt Möser, Mobilitätshistoriker am Karlsruher Institut für Technologie. Er vertritt die These, das Auto ist in seiner Kulturgeschichte nicht als rationales Transportmittel gestartet, sondern war von Beginn an emotional aufgeladen und ist von vielen kleineren und größeren Irrationalitäten gelenkt worden. Zuerst war es ein vom technischen Fortschritt beflügelter Traum. Ein Fahrzeug, das sich ohne Pedalkraft oder Pferde fortbewegt. Selbst Automobil. Karl Benz tüftelte daran seit 1878 und meldete nach vielen Rückschlägen 1886 ein Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb zum Patent an, sein Einzylinder-Dreirad. Im gleichen Jahr hatte Gottfried Daimler aus Cannstatt eine vierrädrige Motorkutsche gebaut mit einem Benzinmotor. Zwar sorgte Bertha Benz 1888 für Furore und auch Anerkennung mit ihrer abenteuerlichen Reise im Automobil von Mannheim nach Pforzheim, dennoch gab es viel Skepsis bis zur heftigen Ablehnung. Ärgerlich vor allem der Motorengestank und der Geräuschpegel. Hier wird die Irrationalität der Deutschen im Umgang mit dem Auto zum ersten Mal deutlich. In Frankreich und England waren bereits ein paar Jahre früher Automobile mit Dampf und dann vor allem mit Elektroantrieb entwickelt worden, mit denen ein Fahrzeug mit Verbrennermotor eigentlich nicht mithalten konnte.
Es war unzuverlässig, es war laut, man machte sich schmutzig, man bedurfte großer Kräfte bei der Bedienung. Das Elektroauto war demgegenüber leise, elegant, setzte sich durch einfach einen Hebel in Bewegung und trotzdem hat die Abenteuermaschine gewonnen.
Es wurden zwar mehrere unterschiedliche Modelle von Elektroautos überall in Europa und in den USA gebaut und verkauft, aber ab 1912 verschwanden sie immer mehr von den Straßen, weil die Ölpreise sanken, die Fahrzeuge mit Verbrennermotor längere Strecken zurücklegen konnten und vor allem immer schneller fuhren. Das wirkt bis heute nach, vor allem bei Männern, wenn es um das Traumauto geht. Auch für Andreas Kessler ist ganz klar:
Ein Traumauto, was ich mir kaufen würde, wenn ich im Lotto gewinnen würde oder wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen würde, das wäre die erste Generation vom Porsche Cayman, Cayman S. Und gerne knallrot. Und dann auch mit Handschaltung, also nicht etwa mit irgendeinem halbautomatisierten Getriebe. Der wär's.
Das Auto stand von Beginn an für so viel mehr als den Transport von A nach B. Aber das hat auch Karl Benz nicht richtig verstanden und sein Modell 1888 in München auf der Kraft- und Arbeitsmaschinenausstellung präsentiert.
Seine Firma wäre 10 Jahre nach der Entwicklung des Autos beinahe pleite gegangen, weil er nicht mehr Autos abgeliefert hat, die schnell genug waren, die auch für sportliches Fahren geeignet waren, die wirklich lange Touren ermöglicht haben. Also Er wollte im Prinzip ein zuverlässiges, zahmes Auto haben. Aber seine Kunden dann eher nicht mehr.
Die blickten lieber nach Frankreich, wo seit 1900 verschiedene Automobilmodelle auf den Straßen bewundert werden konnten. Die Damen saßen in feinsten Kleidern auf ihren Fahrzeugen und präsentierten beides wie auf einem Laufsteg. Das Auto war ein Luxusobjekt, ganz wenigen vorbehalten. Das änderte sich, als Henry Ford, Farmerssohn und Tüftler aus Michigan, im September 1908 mit seinem Modell T auf den Plan trat.
Das Auto wurde in Deutschland erfunden, in Frankreich durchgesetzt und in den USA demokratisch. Das hat damit zu tun, dass Ford mit bestimmten Methoden der Massenfertigung, Stichwort Fließband und so weiter, das Auto so weit verbilligt hat, dass auch die, die das Auto produziert haben, es sich leisten konnten.
Henry Fords Tin Lizzie oder auch Blechliesel setzte die Welt auf Räder. Die Produktionszahlen stiegen schnell in die Millionen. Und obwohl in Europa längst noch nicht für jeden verfügbar, entwickelte das Automobil nun Symbolkraft, stand für Modernität, Freiheit, technische Überlegenheit und Heldentum. Und daraus wurde er dann geformt, der deutsche Mythos Auto.
Die Nationalsozialisten konnten sich auf Autosehnsucht und Motorisierungsfaszination der 20er Jahre berufen, optimierten sie dann aber für ihre besonderen Ziele. Durch etwa Rennen, die auch schon national aufgeladen waren.
Es ging auch um die Kriegsvorbereitungen, aber darin erschöpften sich die Bemühungen um die Entwicklung der Automobilität nicht.
Die Autobahnen wurden als Pyramiden des Dritten Reiches apostrophiert. Aber auch die tatsächliche Initiative für einen Wagen für das Volk, Dinge wie Steuerbefreiung oder Befreiung vom Fahrschulzwang, also leichteren Zugang zur Automobilität. Also auch für die Nationalsozialisten war das Privatauto eigentlich ein kulturelles, soziales Projekt für ihre ganz spezifischen Zwecke und kein rationales.
Dr. Porsche konstruierte eine Limousine, die bei 6 bis 7 Liter Brennstoffverbrauch und 100 Kilometer Autobahngeschwindigkeit nur 990 Mark kosten werden.
Zwar rollten in den Werkshallen der eigens für die Produktion gegründeten Stadt Wolfsburg statt der KDF-Autos nur militärische Fahrzeuge wie der Kübelwagen Typ 82 vom Band. Aber die ideologische Gleichsetzung von NS-Bewegung und Automobilität war ein voller propagandistischer Erfolg. Der Autobahnbau wurde und wird teilweise bis heute als Beispiel dafür genannt, dass der Nationalsozialismus auch gute Seiten hatte.
Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschafts-
Der Krieg ist vorbei und aus dem Automythos entwickelt sich seit den 50er Jahren schnell wieder eine Automobilindustrie, die Motor der deutschen Volkswirtschaft wird und zweifellos durch gut bezahlte Arbeitsplätze zum Wohlstand ganzer Generationen beiträgt.
Sein eigener Herr sein. Frischer zur Arbeit und viel früher zurück. Sonntags ins Grüne.
Die 1960er Jahre. Das Auto wird immer mehr zum Lebensgefährten. Das samstägliche Autowaschen unter den neidischen Blicken der Nachbarn poliert nicht nur das Fahrzeug, sondern auch das eigene Image auf. Die Automobilgröße markiert den sozialen Status. Und man kann nun, friedlicher als einst, die weite Welt erobern.
Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer.
Das Automobil gehört für seine Besitzer schon sozusagen zur Familie. Das verhilft auch zu einem Platz an der Sonne.
Eine Freizeit- und Freiheitsmaschine. Für den Berliner Andreas Kessler das Wichtigste und Beste am Auto, die unmittelbare Verfügbarkeit.
Also man kann sofort aufstehen, eine Idee fassen und die umsetzen, wenn es dabei um die Überwindung einer Strecke geht. Freiheit hört sich vielleicht egoistisch an, aber so ist es für mich. Es ist einfach ja, ein Werkzeug der Selbstverwirklichung.
Unabhängigkeit durch Automobilität, das wird bald gerade auch für die Frauen in der Bundesrepublik wichtig. Dennoch spiegelt sich im Auto noch lange das traditionelle Frauenbild.
Der Rückspiegel wird zum Schminkspiegel. Welche Frau kann da schon widerstehen?
Frauen fahren meist vorsichtiger als Männer. Sie behindern dann den fließenden Verkehr.
Das liegt einmal an der zu geringen Kilometerleistung dieser Damen und zum anderen an ihrer Hilflosigkeit gegenüber der Technik.
Die Bedeutung des Autos für Jugendliche sei kaum zu überschätzen, erzählt der Mobilitätsforscher Andreas Knie, Jahrgang 60 in einem Deutschlandfunkgespräch.
Das Auto war für uns am Dorf ein wichtiges Werkzeug, dann sich sehr schnell aus diesen dörflichen Umgebungen zu befreien und weit wegzufahren. Die Zylinderzahlen waren wichtig. Wir haben alle damals Autoquartett gespielt. Wir wussten, was die auf dem Tacho hatten. Marken waren ganz wichtig.
Für viele Jugendliche markiert der Führerschein nach wie vor den Eintritt ins Erwachsenenleben. Aber inzwischen bringt die Ausrichtung auf ein automobiles Lebenskonzept mehr und mehr Stillstand. Weil seit den 60er Jahren Wohnen und Arbeiten immer weiter auseinanderdriften, verbringen heute Millionen Bundesbürgerinnen und Bürger viele Stunden ihrer Lebenszeit pendelnd. Vielmehr faktisch immobil in ihrem Fahrzeug.
Wenn dann Dauerstau ist, man nicht vorwärts kommt, das auch nicht kalkulieren kann, wie schnell man von A nach B wirklich braucht, dann ist irgendwann auch wirklich die Liebe weg und dann wird die Zeit auch immer nutzloser.
Und doch steigen nur wenige um auf öffentliche oder andere Verkehrsmittel. Das liegt zum einen daran, dass die Alternativen zu unbequem sind oder ganz fehlen. Aber ein weiterer Grund für das Festhalten am Auto gegen alle Vernunft ist, es geht eben nicht nur um den Transport von A nach B.
Man hat sozusagen seinen eigenen Mikrokosmos ja immer dabei. Ich sage immer, ein Auto ist für mich wie eine fahrende Hosentasche.
Sagt Andreas Kessler. Und Autokulturhistoriker Kurt Möser ergänzt:
Das Auto ist auch eine Privatheitsmaschine. Es ist ein Raum, in dem man seine eigene Individualität ohne Übergriffe anderer leben kann. Das heißt, man kann seine eigene Musik, seine eigene Klimatisierung wählen. Die Fenster werden zunehmend dunkler. Das heißt, im Straßenverkehr ist das Individuum in einer Art Gehäuse geschützt.
Das ist zweifellos gerade in Corona-Zeiten ein großer Vorteil des Autos gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber auch vor der Pandemie diente es vielen als eine Art Panzer gegen die rauer werdende soziale Umwelt. Je größer, desto besser. So sind im Jahr 2019 allein über 1 Million SUVs neu zugelassen worden. Für die Insassen sind die tatsächlich sicherer, dank diverser Fahrassistenten, Airbags und großer Knautschzone. Aber für alle anderen draußen potenziell gefährlicher. Aus dem Auto als Freiheitsvehikel ist eine Ego-Kapsel geworden. Und der Streit ums Tempolimit wird zur politischen Gretchenfrage.
Dieser Wagen läuft und läuft und läuft.
Nein, so gut läuft es längst nicht mehr. Die Beziehung Mensch-Auto ist in die Krise geraten. Das sieht auch Autofan Andreas Kessler.
Es gibt natürlich viele Aspekte, die das Auto als negativen Gesellschaftsteilnehmer definiert. Für mich persönlich ist der negativste Punkt der Platzverbrauch. Wenn man aus seiner Wohnungstür tritt und auf die Straße guckt, da sieht man Blech, 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 Blech.
Fast 50 Millionen Pkw sind in Deutschland zugelassen, mit den entsprechenden Begleiterscheinungen, dem benötigten Platz im öffentlichen Raum, der Luftverschmutzung, ihrem Lärm und den Folgen für den Klimawandel.
Es gibt schon eine Beziehungskrise, aber das ist so ein bisschen bigott. Ja, denn wenn ich mit Leuten so offiziell oder halboffiziell spreche, dann sagen die, ja, so geht's ja nicht weiter und wollen wir uns dann alle selbst umbringen und denk doch mal an den Klimawandel. Ja, und wenn dann die Kamera wieder aus ist oder das Mikrofon abgeschaltet ist, dann gehen alle die Treppe runter und steigen in ihr Auto.
Es ist halt wirklich wie in einer Beziehung. Die Trennung fällt schwer nach so langer Zeit. Man hat sich aneinander gewöhnt und vielleicht kriegt man es ja auch wieder hin. In der Tat, so Verkehrshistoriker Kurt Möser, kriselt es nicht zum ersten Mal. Schon vor 50 Jahren schien die deutsche Autoliebe beinahe erloschen. Viele Verkehrstote, Ölkrise, große Luftverschmutzung. Aber
das Auto wurde besser dadurch. Es wurde sicherer, Katalysator und bleifreies Benzin wurden eingeführt. Man hat darauf geachtet, dass das Auto langlebiger wurde. Das heißt also, dass dieser Ersatz- und Ressourcenverbrauch reduziert worden ist. Das heißt, unsere Liebe zum Automobil hat zwar Ende der 60er, Anfang der 70er einen massiven Kratzer bekommen, aber gleichzeitig hat die Autoindustrie es geschafft, diese Liebe neu zu beleben.
Das wird so diesmal nicht gelingen, meint Kurt Möser, jedenfalls nicht über vernünftigere Autos.
Elektromobilität statt Verbrennermobilität, das klingt zwar auf den ersten Blick sehr gut, aber da sind so viele Probleme damit verbunden. Nicht zuletzt Ressourcenproblematik und Recycelbarkeit und Ähnliches. Das ist zu simpel gedacht.
Vor allem ist das Elektroauto auch noch zu teuer für Normalverbraucher. Darauf zu setzen, würde eher dazu führen, so Möser, das Auto wieder zu einem Luxusgut für wenige Menschen zu machen. Und das brächte erhebliche soziale Verwerfungen mit sich.
Wir müssen nachdenken darüber, dass eine Fortsetzung der positiven Eigenschaften des Autos, der Demokratisierung, der Funktion als Freiheitsvehikel weiterhin gewährleistet sein kann.
Wie? Darüber wird weiter zu streiten sein. Für den bekennenden Autofan Andreas Kessler bedeutet es, um das Beziehungsbild ein letztes Mal zu bemühen, Trennung ja, aber Freunde bleiben.
Man muss nicht, wenn man Auto fahren will, ein eigenes Auto besitzen. Man muss aber jederzeit und auch barrierefrei, also jetzt ohne große bürokratische Klimmzüge, auf selbstbestimmte individuelle Mobilität zugreifen können. Dann kommen wir dann in den Bereich der Sharing-Modelle, die aber eben auch nur relativ schlecht funktionieren.
Und deshalb würde er zunächst versuchen, die Blechlawine in den Städten wenigstens zu verkleinern, übers Geld, mit Nutzungsgebühren für den öffentlichen Raum.
Da würde ich dann mit den ganz großen Kisten anfangen. Also wenn einer ein Auto hat, was 5 Meter oder länger ist, der zahlt dann eben. Und der Kleinwagenfahrer, der zahlt eben gar nichts.
Es muss sich etwas ändern beim Thema Auto. Warum das aber so schwer fällt, alles viel, viel mehr ist als nur Vorankommen und Mobilität. Das haben Andrea und Justin Westhoff nachgezeichnet.